Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und damit herzlich willkommen zur Show mit Internet und so, wo es wie immer um die Wochen geht, um die Themen geht, die das Netz in der letzten Woche so bewegt haben und die groß sind. Natürlich werden wir heute reden über das große Thema Datensammlung, das in zwei wichtigen Sachen eine Rolle spielt. Einmal natürlich, Facebook hat die Datenschutzbestimmung geändert. Da gibt es natürlich viel Gerede drüber. Klären wir hier, das ist die Transmediale, auch die beschäftigt sich mit Daten. Deren Motto ist ja Capture All, da geht es auch um Datensammlung. Aber wir haben natürlich noch mehr Themen hier bei Trackback. Zum Beispiel geht es um Patreon. Das ist so eine Art Crowdfunding, aber in anders. Crowdfunding habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es gibt ja Kickstarter oder Startnext. Und da sammelt man für bestimmte Projekte Geld, sagt, hier, Projekt, gebt mir euer Geld. Das ist total super. Das hat sich auch so ein bisschen gewöhnungsmäßig totgelaufen, könnte man sagen. Und jetzt das Neue ist Patreon. Da sagt man nicht, gib mir für ein Projekt Geld, sondern gib mir regelmäßig Geld für Dinge, die ich tue, oder pro Zeiteinheit. Und das ist natürlich in den USA erstmal groß geworden, kommt jetzt langsam, aber sicher auch nach Deutschland rüber. Und wir sprechen mit einer Webcomic-Künstlerin, die das jetzt für sich selber gerade ausprobiert. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei rumkommt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch wie in jeder Woche ein paar Sachen, die im Netz rumgeflogen sind, die wir mal kurz erwähnt haben wollen, damit ihr sie auch gehört habt, falls ihr sie verpasst habt. Und normalerweise ist das eine Ansammlung von vielen verschiedenen Dingen, aber was euch Wayne Schlegel in dieser Woche präsentiert, hätte eigentlich auch ganz gut nur mit einem Namen auskommen können.
Jan Böhmermann verdient sich gerade den Preis Alleinunterhalter der Woche. Zum Beispiel machte sich der Moderator in einem Interview bei Visavi über YouTuber im Allgemeinen und unter anderem Simon Unge im Besonderen lustig.
Das ist immer schon ein uncooler Move gewesen, wenn du deine Unzufriedenheit über deine eigenen geschäftlichen Entscheidungen nach außen trägst. Und das ist eben, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist einfach ein unprofessionelles Vollidiotenverhalten von Leuten, die nicht genau wissen, was sie tun.
So kommentiert Böhmermann den Trubel um die Trennung zwischen YouTube-Star Unge und seinem Netzwerk Mediakraft. Generell findet Böhmermann, dass erfolgreiche YouTuber genau wie alle anderen Stars behandelt werden und verantwortungsvoller mit ihrer Reichweite umgehen sollen. Wenig später sorgt Böhmermann für neue Aufregung. Er hatte ein urheberrechtlich geschütztes Foto getwittert und ist deswegen abgemahnt worden. Auf Twitter warnt er andere User vor demselben Fehler und schreibt: Wer das Rostock-Lichtenhagen-Foto mit Hitlergruß und zugepisster Jogginghose twittert, wird vom Fotografen Martin Langer abgemahnt. 1000 Euro. Darum ist eine Diskussion in Blogs und sozialen Medien entbrannt. Die einen sehen darin den angezickten Tweet eines angeblich netzmedienaffinen Mannes, der es besser wissen müsste. Die anderen einen Anstoß, um die Debatte über Urheberrecht und Abmahnwesen neu anzustoßen. Egal für welche Seite ihr euch entscheidet, die zahlreichen Diskussionsbeiträge dazu sind vielfältig, interessant und aberwitzig und bieten Unterhaltung für einen ganzen Abend. Für Indie-Musiker beginnen jetzt harte Zeiten auf YouTube, wie die Cellistin Zoe Keating erfahren musste und in ihrem Blog ausführlich beschrieb. Bis jetzt gab es ein Modell, das Musiker automatisch informierte, wenn jemand ihre Musik auf YouTube hochgeladen hatte. Dann konnten die Musiker frei entscheiden, was damit passieren soll. Sperren, gar nichts, an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Es gab viele Möglichkeiten. Das soll sich mit dem neuen Abo-Modell Music Key ändern. Nur wenn die Künstler zustimmen, all ihre Musik dort verwerten zu lassen, können sie weiter über die Verwendung ihrer Musik auf YouTube bestimmen. Sind sie damit nicht einverstanden, bekommen sie gar nichts mehr.
Ja, so ist das mit den großen Firmen. Die machen mal, was sie wollen und fragen gar nicht nach. Das wird auch bei Facebook nachher noch eine Rolle spielen. Wenn ihr euch das alles mal genauer durchlesen wollt und gerade für die Böhmermann-Diskussion empfehle ich das auch, könnt ihr das gerne tun im Blog zur Sendung. Unter trackback.fritz.de gibt es alle Links, die wir euch hier gerade vorgestellt haben. Und was ihr dort auch findet, ist Musik zum freien Runterladen. Die kommt von Dr. Wox, das heißt Level Up. We'll be right back. Dr. Wox, Level Up. Das ist Musik, die hört sich nicht nur so als einfach als Musik gut an. Die könnte man auch verwenden für so YouTube-Videos, Let's Plays, was auch immer ihr gerade so Kreatives plant, wo ihr noch Musik zu braucht, aber euch nicht traut, weil mit der GEMA ist immer schwierig. Dr. Wox stellt seine Musik unter eine freie Lizenz oder eine Creative Commons Lizenz und genau zu diesem Zweck, damit ihr sie nehmen könnt und damit neue Dinge tun könnt. Download gibt's auf seiner Bandcamp-Seite zum Beispiel. Link gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und wie gesagt, geht nicht nur für Videos, könnt ihr auch einfach mal so hören. Da sind ein paar sehr, sehr, sehr schicke Elektrosachen dabei. Als ich in der letzten Woche so durchs Netz gesurft bin, lief mir ein Hashtag über den Weg, also ein Schlagwort auf Twitter, und das hieß, so sehen Gamer aus. Und da dachte ich so, aha, jetzt werden irgendwie so komische Leute mit Joysticks wahrscheinlich irgendwie ins Bild gucken. Und es gibt ja auch so Klischees von Gamern, dicke, picklige Jungs in Kellern, sagt man, also manche sagen auch, das sagt man nicht mehr, aber es ist immer noch das Klischee, was so ein bisschen rumgeistert. Aber dahinter steckt was ganz anderes. Ich habe mal geguckt, wer damit angefangen hat, und das ist eine, Achtung, Professorin. Da dachte ich, aha, interessant. Gamer sehen also aus wie Professorin, das will ich mal genau wissen, und deswegen rufen wir sie jetzt an. Professorin Linda Breitlauch ist am Telefon. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo. Guten Abend, Markus.
Wie kommt man denn, oder wie ist das passiert, dass es dieses So sehen Gamer aus überhaupt gibt?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, na, ich würde nicht sagen, durch Zufall entstanden. Ich diskutiere ja seit Jahren schon mit nicht nur meinen Studenten und Spielern, sondern eben auch mit Lehrern und Pädagogen immer wieder über diese Klischees und wie sie sich damit fühlen. Also letzten Endes war es eigentlich ein Zufall insofern, weil ich ein Profilbild hochgestellt hatte, was so ganz untypisch für mich war. Also meine Studenten kennen mich eher so im Batman-T-Shirt. Und ich hatte da ausnahmsweise mein Business-Outfit an, und da hat sich dann einer meiner Studenten einen Joke draus gemacht und hat gesagt, na also, zu dir passt das doch eigentlich ganz prima, ne? Dich so hinzustellen und damit zu brechen und zu sagen, genauso sehen Gamer auch aus, weil so war es eigentlich auch gemeint. Ja, und das hat sich dann halt relativ schnell verbreitet. Ich habe den Hashtag dann benutzt, um sozusagen, ja, genau dieses Klischee oder mit diesen Vorurteilen mal aufzuräumen.
Man muss sagen, du bist schon vom Fach, du gibst sozusagen oder unterrichtest in Game Design. Wie weit ist das denn gegangen? Was sind denn da für Reaktionen auch gekommen?
Ja, also es ist tatsächlich, hat es eine ganz schöne Welle geschlagen. Was ich ganz großartig finde, ist, dass sich sehr viele in vielen unterschiedlichen Lebenssituationen gezeigt haben. Also mit ihren Kindern, mit ihren Hunden, draußen in der Natur, beim Skifahren, eben aber auch beim Zocken natürlich, ganz wichtig, denn darum ging es ja. Und damit eigentlich nur sagen, wir sind sehr vielseitig aufgestellt. Ja, wir spielen, aber wir lesen auch, wir machen alles mögliche andere. Für mich war das nicht wirklich überraschend, aber für viele andere offensichtlich schon, denn plötzlich gab es Beiträge, Blog-Einträge und so weiter zu diesem Thema und auch eine interessante und durchaus intensive Diskussion um dieses Klischee oder was dieses Klischee eigentlich bedeutet. Ich hatte weniger das Kellerkind-Klischee gemeint, ich hatte eigentlich eher das Klischee gemeint, ja, dass man durchaus ja immer wieder hört, das ist nicht so richtig seriös, das ist ein eigenartiges Hobby, geht doch mal besser raus. Oder die Ängste durchaus auch vieler Eltern, die das Gefühl haben, dass Computerspiele ihre Kinder vielleicht verdummen könnten. Damit hatte das eigentlich mehr zu tun. Und dass es nicht so ist, das weiß ich ja nun. Ich habe ja sehr viel in dieser Branche zu tun und auch in der Community. Und ich kenne diese Community und ich finde sie großartig. Ich freue mich jedes Jahr unglaublich auf die Gamescom, auf die RPC. Da merkt man einfach, dass die Menschen miteinander umgehen auf eine Art und Weise, die ausdrückt, jeder, der zockt, ist einer von uns. Und nicht mehr und nicht weniger wollte ich dazu zum Ausdruck bringen.
Also das heißt, sozusagen Gamer sind auch ganz normale Menschen, könnte man so sagen. Die, es gab aber auch Kritik an der Aktion vom Blog Superlevel zum Beispiel. Da war die Kritik ist so, also A, ist der Begriff Gamer so ein bisschen verbrannt durch dieses Gamergate. Also das ist so eine Kampagne, die als Mobbing vor allem bekannt geworden wurde. Und andererseits, indem man sich selber als Gamer tituliert, schafft man ja doch wieder so eine Art, ja, weiß ich nicht, so Eingrenzung, wo halt dann wieder keiner reingeht. Also wir sind Gamer, du bist kein Gamer. Können Sie mit dieser Kritik was anfangen?
Naja, ich nehme so eine Kritik durchaus ernst. Das ist auch gar keine Frage, dass man mit Begrifflichkeiten umgeht, die, wenn sie so kurz gefasst sind und so nicht dahinter ein wissenschaftlicher Artikel sich verbirgt, sich damit natürlich auch auseinandersetzen muss. Und die Gamergate-Debatte, die habe ich sehr wohl verfolgt. Ich habe aber auch verfolgt, und das fand ich sehr viel spannender, dass sich in Deutschland nahezu jeder in der Community ganz explizit gegen Sexismus und Diskriminierung ausgesprochen hat und sich dafür eingesetzt hat, eben genau das nicht zu sein. Es war ja eigentlich auch keine in Deutschland geführte Diskussion, also zumindest hat sie ja hier nicht in dem Sinne stattgefunden, dass sie hier davon ausgegangen ist, sondern ganz im Gegenteil. Alle haben gesagt, nein, es geht überhaupt nicht. Keine Diskriminierung im Namen eines Gamers. So sind wir eben nicht. Wir sind tolerant, wir haben Humor, wir können über uns selber lachen. Und das ist eigentlich das, was es ausdrücken sollte. Dass man das natürlich auch anders verstehen kann, das ist ganz klar.
Soll denn jetzt mit So sehen Gamer auch noch weiter was passieren oder war das jetzt ein schönes Frühjahrs-Hashtag und dann ist auch wieder gut?
Naja, die Diskussionen sind ja noch im Gange. Also es war ja niemals als etwas geplant in dem Sinne, dass man daraus irgendein Modell bastelt, sondern eigentlich eher mal schaut, wie soziale Medien eben durchaus bestimmten Dingen einen Begriff geben können. Und ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass die Gamescom gesagt hat, hey, zeigt doch mal selber euer Bild oder was auch immer. Und ich finde, das ist mit sehr viel Humor gemacht worden. Also es waren ganz viele tolle Kommentare, wo man eben sieht, dass sich Menschen, die Computerspiele spielen, sich auch mit einem Augenzwinkern über ihr Hobby unterhalten können und sich selbst in der Gesellschaft damit auch gut aufgehoben fühlen. Also natürlich hat sich in den letzten Jahren ja auch viel getan, was dieses Klischee angeht. Aber es gibt immer noch, merke ich auch immer nach meinen Vorträgen, es gibt immer noch sehr viele Vorbehalte, insbesondere von denen, die nicht spielen.
Die können sich dann angucken, wie es aussieht unter So sehen Gamer aus. Linda Breitlauch, war das über ein Hashtag, das außer Kontrolle geriet und naja, nicht wirklich schlimm, aber wo man jetzt sehen kann, wie Menschen aussehen, die spielen, nämlich ganz normal. Vielen Dank.
Danke auch. Fritz Trackback.
Im Moment findet in Berlin die Transmediale statt. Bis Sonntag geht sie noch. Am Mittwoch hat sie angefangen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Es geht dort immer um Kunst, Kultur, Technik und einen künstlerischen Blick auf dieses ganze Netz- und Computerkram, der uns so in unserem Leben umgibt. Darunter gibt es unter anderem ein Ausstellungsstück, das heißt Offline Art. Das ist nichts anderes als ein WLAN-Hotspot. Da geht man hin, loggt sich ein und dann kann man da nichts anderes drin machen, als ein digitales Kunstwerk angucken. Und davon gibt es da ein paar. Was soll das, habe ich mich gefragt und deswegen mit dem Künstler, der das gemacht hat, Aram Bartol, gesprochen und der hat dazu Folgendes gesagt.
Ja, das ist ein Ausstellungsformat, was hier sozusagen als Subshow stattfindet. Die Idee ist, dass man Netzkunst, die ja eigentlich im Internet von überall abrufbar ist, lokal auf so einen Router speichert und tatsächlich auf diesem USB-Stick, der da oben in dem Router drin steckt, ist die Arbeit drauf und ist so eine Fragestellung auch an die, wie sozusagen Kunst im Netz sich verbreitet und wie sie unterschiedliche Art und Weise gezeigt wird in Galerien, in Museen und hier man im Prinzip doch immer noch auf seinem eigenen Gerät dann die Arbeit sieht, aber die Router hängen an der Wand, so als wären sie Kunstwerke auf eine Art. Und da ist so ein Spiel mit dem klassischen Ausstellungsformat, was aber für diese Art von Arbeit nicht mehr funktioniert und eben dann doch auf dem privaten Bildschirm wir diese Netzkunst dann sehen, wie sie schon seit den 90er Jahren funktioniert, dass alle zu Hause am Computer, am Laptop oder auch heute auf den Mobilgeräten sich sozusagen die Arbeiten angucken können.
Okay, das heißt, wir können also zur Transmediale gehen, um uns dort Kunstwerke so anzugucken, wie wir es zu Hause auch machen würden. Aber das ist sozusagen dieses seltsame Phänomen offline, also dass man halt nicht sagt, okay, wir stellen das Kunstwerk einfach ins Netz und ihr könnt gucken, sondern ihr müsst an eine Stelle kommen, wo dieses bestimmte WLAN ist. Genau. Das gibt es auch in anderer Form, das wird noch diskutiert und es gibt auch zum Beispiel die Pirate Box, die auch genau das macht, ein kleines lokales Netzwerk. Warum ist das eine Bestrebung, sozusagen aus dem Internet rauszugehen und sein eigenes kleines Internet zu machen? Was steckt dahinter für eine Idee?
Also hier, dieses Offline-Projekt ist ja auch basiert auch auf der Pirate Box. Das sind ja gute Freunde, die haben mir das auch geholfen, da zu programmieren. Ich glaube, die Idee, also bei mir ist sozusagen der Bogen noch weiter. Ich habe mal vor 2-3 Jahren dieses Dead Drops angefangen mit den USB-Sticks in der Wand, wo man eben auch in der Stadt sozusagen Daten direkt einzementiert in die Mauer, Daten hinterlässt und die eben nicht in der Cloud und vielleicht über eine GPS-Location irgendwo da rumfliegen, sondern tatsächlich an den Orten sind. Und ich finde, es macht im Prinzip Sinn, auch jetzt nach diesen Snowden-Veröffentlichungen, seit 1,5 Jahren geht das ja schon, sich viele Leute neue Gedanken machen über sozusagen Internet und Daten und Datensicherheit und Privatsphäre und diese ganze Offline-Geschichte, wo Leute jetzt in verschiedenen Projekten eigentlich so Bestrebungen haben in der Richtung, macht in dem Zusammenhang viel Sinn. Es wird immer jetzt demnächst Google und Amazon und diese großen Dienste geben, das wird immer monopolistischer. So, dann bist du dabei, dann bist du mitgehangen, mitgefangen. Versuch mal, deine Daten in der Dropbox zu löschen. Das kannst du löschen, aber das wird niemals gelöscht. Die werden sie immer haben. Ja, dann machen wir vielleicht sozusagen andere alternative Netzwerke. Und in diesem Zusammenhang ist hier auch dieses Offline-Networks-Meeting ein interessantes Forum von Leuten, die sich um diese Themen Gedanken machen. Das Ganze ist natürlich unglaublich unpraktisch. Ja, ich muss an den Ort gehen. Du weißt nicht unbedingt, was du da findest. Die Sachen, diese Datenorte sind dann nicht synchronisiert etc. Also es ist natürlich in so einem Stadium, wo wir heute mit diesem Netz mit Google und Co., wo alles so schön flutscht und so toll funktioniert, ist das wieder so ein bisschen wie früher. Ja?
Aber das ist ja genau die Frage, sagen. Das ist halt irgendwie alles ganz nett und das ist vielleicht auch provokant und eine künstlerische Aktion. Ja. Aber genau halt das ziemlich unpraktisch, nämlich. Aber dahinter steckt ja vielleicht so eine Idee von etwas Neuem, was entstehen kann. Also das sind jetzt quasi zwei Extreme. Auf der einen Seite halt die große Cloud, auf der anderen Seite die ganz kleine Nanozelle, die man hat. Gibt es da schon Ideen, quasi wie sich das Internet ändern könnte, damit man keine Angst mehr vor dem Großen haben muss, als aber trotzdem bequem ist?
Also für mich hat das natürlich auch, auf der Kunstseite ist das ein konzeptionelles Modell hier so, auch diese Ausstellung mit den Routern, da geht es nicht so sehr um die Praktikabilität irgendwie. Ich glaube, es ist immer alles noch sozusagen so fluffig mit bei uns im Westen mit Demokratie und es funktioniert noch gerade so. Oder wird für einen Großteil der Menschen auch immer alles so hübsch sein, ja? Wie das gerade so bei uns läuft in den reichen westlichen Ländern. Aber in dem Moment, wo ich in ein Land gehe, wo es vielleicht ein bisschen kritischer ist oder wo, ja, in der Türkei oder ich weiß nicht, wo sozusagen Staaten, wo sie auch sagen, wir haben ganz tolle Pressefreiheit, aber alle wissen, das wird da konstant auseinandergenommen, die Leute, wo es einen Bedarf dafür gibt, ja, die Sachen nicht übers Netz zu verschicken, sondern anders zu verteilen oder, also wenn sich sozusagen Situationen ändern und kritisch werden, kann so eine alternative Infrastruktur ganz tatsächlich einen praktischen Nutzen haben. Also wir haben aber auch so diese Idee, dass ja, das Internet ist immer, wird ja immer schneller, ich habe jetzt auch gerade wieder so einen schnellen Anschluss bekommen und so. Aber im Endeffekt kannst du auf YouTube nicht die Videos gucken, also diese Firewalls zwischen den Ländern und die Filter, die eingeschaltet werden in England und weiß der Henker noch wo, zeigen immer alle nach China, sozusagen wie böse die das da machen, aber das ist gerade hier bei uns im Kommen alles. Ja. Die Politik schreit nach Hintertüren für Kryptografie, das verändert sich jetzt gerade alles so. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr erlaubt, in ein paar Jahren bestimmte Dinge zu tun online, ja, die wir dann offline tun müssen.
Offline bedeutet dann vielleicht, dass wir wieder unser eigenes kleines Internet in einer Box am Gürtel tragen, dass wir dann mit anderen Internets, die andere Leute am Gürtel tragen, verbinden. So zumindest die Vision von Aram Bartol, der auf der Transmediale Dinge kuratiert und ausgestellt hat. Und ich würde euch jetzt gerne dahin schicken zur Transmediale, die ja noch bis morgen geht. Das ist leider unmöglich, weil die Tagestickets schon ausverkauft sind. Selbst wir haben nichts mehr zu bekommen. Aber wenn ihr ganz, 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 ganz kurz entschlossen seid, kann ich euch heute Abend noch auf ein Musikevent hinschicken, nämlich auf Robin Fox und Atom TM, Double Vision und Gerd-Jan Prinz und Martin Boven, Black Smoking Mirror. Das beginnt ab 21 Uhr. Es ist, so viel kann ich verraten, Klang, Laserlicht und Videobilder, was auf einem Kunstfestival mit Technologie natürlich sozusagen sehr gut passt. Und wenn ihr da hingehen wollt, müsst ihr jetzt anrufen unter 0331 70 97 110, dann bringen wir euch umsonst da rein. Wenn ihr zur Transmediale wollt, heute Abend zu dem Musikevent 0331 70 97 110. Rough Boy von den Final DJs. Das ist Netzmusik. 80er Sinti-Sound. Könnt ihr euch gerne runterladen. Den Link dazu gibt's im Blog zu dieser Sendung unter trackback.fritz.de. Und jetzt kommen wir zu etwas neuem, aber völlig alten E-Mail-Newsletter. Eigentlich ist das ja ein Garant für, oh mein Gott, mein Postfach ist schon wieder verspammt, weil irgendjemand will, dass ich irgendetwas kaufe und mir einen Newsletter zugeschickt hat, den ich niemals haben wollte. Aber unser Fritz-Reporter Dennis Kogel nutzt Newsletter und wir wollten von ihm wissen, warum?
Weil das einfach nicht mehr diese Sonderangebotsdinger sind, ja. Die Dinger passen halt jetzt perfekt rein in wie wir heute Medien nutzen, nämlich halt unterwegs auf dem Smartphone und für E-Mail-Checken reicht das Netz ja meist auch in der Bahn. Mhm. Und das nutzen gerade Redaktionen, Blogger, Initiativen. Normalerweise sind ja Newsletter eher so das Werbeprospekt des Netzes, aber jetzt stehen da richtig nützliche Sachen und die sehen auch noch schick aus.
Klingt in der Theorie toll, aber was ist denn drin?
Also ich bin gerade sehr froh über den Newsletter vom Berliner Tagesspiegel, der heißt Checkpoint. Der fasst so Berlin-News sehr gut und auch sehr unterhaltsam zusammen. Ich muss da auch oft tatsächlich lachen, was halt auch eine echte Leistung ist, weil das Ding kommt immer morgens an, kurz vor 6.
Oh, ja.
Und auch sehr interessant ist Neues aus der Zukunft. Den Macher hatten wir auch schon mal in der Sendung. Das ist so ein monatlicher Newsletter. Da geht's um Wissenschaft, um Gentechnik, um Raumfahrt, Medizin, ganz, ganz viel Nerdkram. Aber halt auch verständlich geschrieben, auch wenn ihr kein Doktor der Physik seid. Und wenn ihr einen Job oder eine Wohnung sucht, dann gibt's Voloho. Das ist so ein kleiner Geheimtipp.
Mhm, das klingt ja alles ganz gut. Da ist nur noch die Frage, ist das jetzt so ein Kurztrend, der morgen wieder vorbei ist? Oder wird das anhalten?
Da ist halt gerade richtig viel in Bewegung. WordPress, die Blog-Plattform, die investiert in den Next Draft Newsletter. Das ist so ein englischer Newsletter, da sammelt ein Autor 10 Geschichten im Netz, die wirklich wichtig sind im Moment. Mhm. Und Next Draft hat gerade 160.000 Abonnenten. Das ist schon stark für so einen nerdy Newsletter. Und wenn neue Medienplattformen an den Start gehen, wie zum Beispiel jetzt neulich die Krautreporter, dann gibt's auch immer jemanden, der den Newsletter schreibt. Und das hat schon alles einen Sinn, weil wir unterwegs eben viel weniger auf Webseiten lesen, sondern eher so in Apps unterwegs sind, auf Twitter, auf Facebook und Newsletter machen halt, das ist auch was Interessantes in der Mail-App zu lesen gibt, auch wenn dir sonst niemand schreibt.
Entstaubt euer Mail-Postfach. Dennis Kogel sagt, Newsletter sind wieder total toll und hat euch gleich ein paar Tipps mitgebracht, welche ihr abonnieren könntet und die findet ihr natürlich als Link im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Da gibt es auch die nächste Netzmusik. Sie kommt von Wither, Chantrek und Annika Welz und heißt Through the Cracks.
See you build your foreign walls. I don't even hear your call. Trying to believe in something new. Trying to believe in you. Cracks to you.
Through the Cracks von Wither and Chantrick zusammen mit Annika Wells. Netzmusik ist das, die unser Musikredakteur Roni Radeke sich aus einem Podcast geholt hat. Die Inspiration, und zwar aus der Machtdose von Ronson. Und er ist voller Lob, ist nicht nur für diesen einen Track, sondern für den ganzen Podcast. Solltet ihr euch also mal anhören. Und den Link gibt's im Blog zu dieser Sendung.
Fritz Tracknick.
Und es dürfte euch nicht entgangen sein, denn es wurde ja wirklich überall angekündigt und auch Facebook hat darauf aufmerksam gemacht, es gibt neue Datenschutzbestimmungen bei Facebook. Warum gibt es die? Naja, Facebook will ein paar neue Sachen probieren, insbesondere mehr Daten von euch sammeln, nämlich nicht nur die, die auf Facebook über euch anfallen, sondern auch die, die anfallen, wenn ihr im Netz überall rumsurft. Ja? Also wenn ihr von einer beliebigen Seite kommt, wo zum Beispiel ein kleiner Facebook-Like-Button drauf ist, dann will Facebook auch diese Daten auswerten, überall am Netz, wo ihr seid am liebsten, damit man euch besser, so sagt Facebook, präsentieren kann. Außerdem will auf den Smartphones Facebook gerne noch die Ortsdaten ein bisschen mehr organisieren und auch nutzen, um euren Freunden anzuzeigen, wo ihr seid und auch so Ortsdaten für die Werbung zu benutzen. Also mehr Daten für Facebook. Das Spannende ist, ihr habt euch mit diesen Datenschutzbestimmungen einverstanden erklärt, einfach nur, indem ihr euch in Facebook eingeloggt habt. Also wenn ihr gestern, Freitag, ist das war der Stichtag, wenn ihr da auf Facebook gegangen seid und schon eingeloggt wart oder euch nur eingeloggt habt, dann habt ihr automatisch zugestimmt. Und ich habe mit Carola Elbrecht von der Verbraucherzentrale Bundesverband telefoniert und wollte wissen, ist das denn eigentlich okay?
Das ist so nicht in Ordnung. Also gerade was eben die Erhebung und Verwertung personenbezogener Daten angeht, bedarf es hierfür einer Einwilligung. Es ist nicht ausreichend, durch einen Einloggungsprozess damit eben eine rechtskonforme Dateneinwilligungserklärung abzugeben.
Das heißt, Facebook müsste mir die Wahl lassen, ob ich das jetzt annehme oder nicht, kann aber auch sagen, na gut, wenn du das nicht willst, dann darfst du den Dienst nicht mehr benutzen.
Das wird dann letztlich die Konsequenz sein. Sicherlich kann Facebook hier die Spielregeln vorgeben. Der Nutzer muss sich dann eben entscheiden, ob er sich diesen Spielregeln unterwirft oder dann eben die Plattform in Zukunft nicht mehr nutzt oder sogar sein Profil dort vollständig löscht.
Jetzt ist es ja so, wenn Facebook so eine Neuerung macht, dann sind die ja meistens sozusagen nur per Standard angestellt. Das heißt, wenn man sich nicht wehrt, dann werden die Energien ja. Entkommt man dieser Überwachung jetzt auf weiteren Webseiten durch andere Apps? Kann man das auch irgendwie abbestellen oder ist man dem hilflos ausgeliefert, wenn man einen Facebook-Account hat?
Ja, Facebook bietet natürlich schon verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an. Also gerade was das Auswerten des Surfverhaltens außerhalb von Facebook angeht, kann man diese Funktion schon deaktivieren. Hierfür bietet Facebook auch so Handlungsanleitungen. Und das muss man auf jeden Fall auch jedem Nutzer empfehlen, eben dort die gesamte Privatsphäre-Einstellung nochmal ganz detailliert zu überprüfen. Möglicherweise haben sich auch schon vor längerer Zeit eingestellte Änderungen jetzt verändert durch die Einführung der neuen Bestimmungen. Da sollte man sich wirklich die Zeit auch nehmen, die Privatsphäre nochmal komplett zu überprüfen und alles sehr restriktiv einzustellen, sodass wirklich nicht jeder komplett auch mein Surfverhalten überprüfen kann.
Jetzt gibt es ja verschiedene Dinge, sich gegen Facebook zu wehren. Also zum einen gibt es ja Leute, die posten so Bilder auf ihre Facebook-Wall. Ja, ich wehre mich, ich widerspreche dem. Zum anderen gibt es langfristige Gerichtsverfahren. Max Schrems von Europe vs. Facebook, die machen ja sozusagen in dieser Aktion, versuchen die ja wirklich langfristig was gegen Facebook zu nehmen. Und man hat den Eindruck, so nichts hilft. Kann Facebook in Deutschland machen, was sie wollen? Oder gibt es da schon Dinge, wo man sagen kann, okay, da hat man, kann man Facebook vielleicht irgendwie zum Eindenken bringen?
Naja, also Facebook zeigt sich ja nun schon seit vielen Jahren beratungsresistent. Also Facebook lässt sich nicht davon beeindrucken, ob nun die Datenschutzaufsichtsbehörde in Hamburg da Druck macht, entsprechende Prüfverfahren einleitet. Kürzlich hat der Staatssekretär Ulrich Kelber einen Brief an Facebook geschrieben. Auch hier stehen eben die Antworten noch aus. Also in beiden Verfahren bzw. Briefen werden halt auch die intransparenten Datenverwendungsmöglichkeiten aufgegriffen. Facebook hat vor einigen Tagen im Rechtsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen müssen, aber Facebook scheint da wenig Einsicht zu zeigen, so dass eigentlich wirklich nur der einzelne Nutzer, der einzelne Verbraucher es in der Hand haben kann oder auch entscheiden sollte, ob man Facebook in diesem Umfang eben auch seine Daten ja anvertraut oder eben zur Verfügung stellt. Also letztlich von außen lässt sich Facebook wenig beeindrucken. Der einzelne Nutzer hat es in der Hand, wie in Zukunft mit seinen Daten eben auch umgegangen wird und ob man Facebook eben die Daten eben auch übermitteln möchte.
Facebook macht also kurz zusammengefasst, was es will und nicht mal die Politik oder irgendjemand sonst hat irgendwas in der Hand. Das Einzige, was hilft, ist sich komplett rauslöschen und wer weiß, selbst dann verfolgen sie einen vielleicht noch. Falls ihr euch ein bisschen dagegen wehren wollt, auf trackback.fritz.de gibt es noch ein paar Links zu dem Fall und wo auch ein paar Tipps drin sind, wie man das machen kann. Carola Elbrecht war das von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Auch die nächste Musik kommt aus dem Netz. V-Wile mit Nobody Knows. In die Musik aus Belgrad. V-Wile waren das mit Nobody Knows. Könnt ihr euch runterladen im Blog zur Sendung. Unter trackback.fritz.de gibt es den passenden Link. Ihr kennt vielleicht Crowdfunding, Kickstarter oder Startnext. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist also, man geht hin und sagt, hier, ich habe ein tolles Projekt. Bewerft mich mit Geld. Dafür schreibe ich euch eine Postkarte. Also so ähnlich jedenfalls. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. War auch ganz großer Hype mal. Wird jetzt so normal benutzt. Und es gibt jetzt was Neues, also es gibt es eigentlich schon seit einer Weile, aber wie mit allen Dingen ist es so, es kommt aus den USA und kommt jetzt langsam in Deutschland an, Patreon. Das ist so ähnlich, also es geht auch darum, von vielen fremden Leuten Geld zu bekommen, aber man macht das über eine andere Art und Weise. Man sagt nicht hier ein Projekt, sondern man sagt, passt auf Leute, ich mache Dinge. Und die tue ich regelmäßig und ich hätte gerne, dass ihr mich dabei unterstützt, also quasi so meine Mäzenen, meine Paten wert und gebt mir entweder pro Monat Geld oder pro Ding, das ich veröffentliche. Also keine Ahnung, bei einer Band pro Song, der veröffentlicht würde, beim YouTuber pro Video oder bei einem Webcomic-Zeichner ganz zufällig vielleicht pro Comic. Und genau das probiert eine deutsche Webcomic-Zeichnerin gerade aus, nämlich Sarah Borini. Die hat neulich einen Patreon in Angriff genommen. Und wer könnte uns also besser erklären, wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt Sinn macht? Hallo und herzlich willkommen, Sarah.
Ja, hallo.
So, du hast dich überhaupt entschieden, Patreon zu benutzen. Warum eigentlich? Also ich meine, die Idee, dass man viel Geld von fremden Leuten kriegt, ist natürlich sehr sympathisch. Aber was hat dich dazu geführt, jetzt Patreon auszuprobieren?
Also ich habe diese Plattform zum ersten Mal gesehen bei befreundeten amerikanischen Webcomic-Zeichnern und habe da eben schnell den Eindruck gewonnen, dass es für Webcomics eine besonders gute Plattform ist. Das heißt eigentlich für Kreative aus allen möglichen Bereichen, weil das Ganze nämlich ein bisschen persönlicher abläuft als zum Beispiel Micropayments oder andere Crowdfundings. Und es ist halt regelmäßig. Also es geht darum, jemanden auf Dauer zu unterstützen. Gleichzeitig kann halt jeder Künstler die Plattform ein bisschen individuell gestalten.
Also es geht darum, sagen, der Künstler möchte regelmäßig was essen und hat deswegen sozusagen gerne regelmäßig Geld. Und dieses Persönliche genau. Bezieht sich tatsächlich auf die Gestaltungsfreiheit auf der Plattform selber.
Genau, also das funktioniert so, dass man einmal sogenannte Milestones entwerfen kann und sagt, wenn jetzt, weiß ich nicht, $180 pro Comic zusammenkommen, dann kann ich euch das und das bieten oder biete jetzt in dem Sinn gar nichts, sondern sage, dann habt ihr es geschafft, dass ich jetzt einen Puffer erarbeiten kann oder dass ich nicht noch weitere Aufträge annehmen muss. Oder ich kenne auch eine Comiczeichnerin, die geschrieben hat, so, hey, dann kann ich endlich mal Computerstunden nehmen, die ist ein bisschen älter und würde das gerne lernen. Und so nutzt das halt jeder anders. Und wiederum andere Zeichner oder Kreative sagen dann einfach nur so, hey, ab 100 oder ab einer bestimmten Summe bezahlt ihr mir meine Miete. Vielen Dank. Also das kann halt an eine konkrete Gegenleistung gebunden werden, muss aber nicht unbedingt.
Das heißt, das liebe Geld. Du hast jetzt dafür entschieden, pro Comic, das du veröffentlichst, sozusagen, wird von den Leuten das abgebucht. Jetzt könnte man sich hinstellen und sagen, aha, ich veröffentliche 40.000 Comics an einem Tag und bin steinreich.
Ja, das wäre eine total tolle Nummer, die einmal funktionieren würde und mein Haus in den Bahamas finanzieren würde und dann aber nicht mehr. Das funktioniert so, dass man das monatlich deckeln kann. Also ich kann sehr wohl sagen, hier ab $2 pro Comic bekommt ihr Zugang zu einem Bonusfeed. Und dann bedeutet das aber, wenn ich jede Woche einen Comic mache, das sind schon 4 bis 5 pro Woche, bedeutet ja 8 bis 10 Dollar. Und wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber nur irgendwie maximal $6 pro Monat geben, dann kann er das deckeln. Bekommt aber trotzdem Zugang zu diesem Feed. Das ist nicht so ganz selbsterklärend, aber es geht.
Also du sagst, jetzt theoretisch nur, du sagst irgendwie pro Comic 2 Euro, ich sage alles klar, aber im Monat nicht mehr als 10.
Genau. Okay. Also man darf halt irgendwie, man muss halt keine Angst haben, wenn ich irgendwie jetzt durchdrehe und einen Kreativitätsschub bekomme und dann wirklich denke so, oh mein Gott, ich mache jetzt jeden Tag einen Comic und dann schön das alles da irgendwie auf Patreon setze unter bezahlt. Nee, das funktioniert so nicht, da kann man irgendwie sehr plakativ sogar beim Eingeben seiner Zahlungsmodalitäten eingeben, ich deckle das mit höchstens dem und dem Betrag pro Monat.
Jetzt ist es ja so, dass es kommt aus den USA und es kommt jetzt langsam in Deutschland an. Da ist natürlich die Frage, machen da überhaupt Leute mit?
Ja, es ist natürlich so, dass es immer wieder sehr verlockend ist, wenn man sieht, wie diese Systeme in den USA funktionieren, die halt auch einfach eine ganz andere Spendenmentalität haben. Aber es funktioniert so langsam. Natürlich sind, naja, Leute hier auch zu Recht erstmal auch skeptischer. Und es gibt auch noch nicht so viele, die dieses System halt auch total verstehen oder generell halt irgendwie Bezahlinhalte gut finden, weil man halt sagen muss, dass die meisten Leute Sachen finanzieren lassen, wie ich auch, die eh dann kostenlos zu sehen bleiben für alle. Das ist also quasi nur eine Unterstützung für etwas, was man eh schon macht. Und ich denke, darum geht es auch. Also es ist sehr viel auf guten Willen angelegt und ja, das ist die Frage, ob es halt in Deutschland funktioniert und bleibt. Also ich habe jetzt 72 Unterstützer, was ich halt total viel finde und schon auch echt großartig. Ich weiß von einigen Podcasts, dass die ähnlich, im ähnlichen Bereich, wenn nicht noch mehr, haben. Und man kann einfach nur hoffen, dass so langsam das deutsche Publikum da in dieses System Vertrauen gewinnt.
Wie viel Geld pro Comic nimmst du denn mittlerweile ein?
Mittlerweile sind es $147, wobei ich noch nicht genau sagen kann, wie viel da nach Abzug von.
Ja, das wäre eine spannende Frage noch gewesen. Hast du eine grobe Einschätzung?
Also mir wurde gesagt von jemand anderem, dass es ungefähr 13% Gebührenabzug sind. Es lässt sich jetzt so im Vorhinein noch nicht so gut kalkulieren, weil man eben nicht weiß, wer benutzt Kreditkarte, wer PayPal, wie genau ist gerade in diesem Moment der Umrechnungskurs. Man kann sagen, dass relativ fix 5% an Patreon gehen, der Gebühren. Und PayPal nimmt, glaube ich, 2% für Auslandsüberweisungen. Ja, letztendlich kann ich das leider erst irgendwie in den nächsten Tagen sagen.
Aber da ist auf jeden Fall zu sagen, da geht nochmal doll was ab. Jetzt die Frage, du hast es ausprobiert. Du sagst, du hast viele, also für dich viele Leute, die dich unterstützen. Ich vermute mal, du wirst es also weitermachen. Wie viel Aufwand ist es denn? Also man muss ja erstmal diese ganze Seite entwerfen, vielleicht ein Video drehen etc. Aber wie viel Aufwand ist es denn, wenn es erstmal läuft?
Wenn es erstmal läuft, das ist genau der Knackpunkt. Auch mit dem Video drehen. Ich finde, man muss aufpassen, wie viel Aufwand man sich da extra mitmacht, denn es kann ja schnell irgendwie sein, dass man sich so durch physikalische Rewards zum Beispiel total unter Stress setzt. Also wenn man sagt, ich verschicke jetzt irgendwie ein T-Shirt an jeden Unterstützer ab dem und dem Betrag, kann das total sein, dass man dann nur noch mit T-Shirt verschicken beschäftigt ist und das Ganze dann halt auch finanziell so ein Selbstzweck wird. Also ich mache da wiederum Patreon, das muss eigentlich dann nicht so hoch ausfallen, aber jetzt eben doch, weil ich ja die T-Shirts herstellen muss. Und deswegen habe ich persönlich auch mit unter Ratschlag von anderen Webcomic-Machern aus den USA keine physikalischen Rewards im Angebot. Das heißt, ich habe da halt einmal PDFs, die ich halt hatte von vorigen Druckauflagen, dort reingestellt, dann Wallpaper, die ich schon mal gemacht hatte und ich gebe halt immer so eine Art Frühzugang, also Early Access zu meinem neuen Comicstrip und lade halt regelmäßig Skizzen und Arbeitsschritte hoch und Sachen, die ich eh schon mache, wie zum Beispiel auch geplant ist ein Livestream beim Zeichnen, wo man halt auch irgendwie gucken kann und Fragen stellen kann. Und ja, also ich finde, man muss da auf jeden Fall darauf achten, dass man sich nicht zu viel extra Aufwand macht. Und das machen wollen die meisten Leute auch gar nicht. Also viele rufen die Rewards zum Beispiel gar nicht erst ab.
Also, es ist eine gute Sache, wenn ihr jemanden mit Geld bewerfen wollt. Es ist eine gute Sache für Kreative, wenn sie Geld haben wollen. Man muss nur aufpassen, dass ein paar Fallstricke, dass man da nicht sozusagen reinfällt. Und Sarah Burina hat uns gerade erklärt, was das sein könnte. Vielen Dank dir und viel Glück beim weiterhin mit Geld beworfen werden.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Things I can't forget, like how you became so insecure. And if I was so fortunate to be the one who had you first, you'd be the most confident man in the world. Sometimes you need to hear.
Jalen, I'm Not Her, ist einer von 4 Songs, den die Sängerin aus Südkalifornien als Debüt-EP auf Jamendo hochgeladen hat. Und die ist wirklich hörenswert. Die Jalen-EP, hört da mal rein. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
So sieht es aus. Unsere kleine Rubrik, wo wir euch in jeder Woche jemanden vorstellen, der im Internet sein Unwesen treibt. Es muss nicht ein Blogger sein, es kann auch ein Podcaster sein oder jemand, der irgendwelche anderen Dinge tut. Hauptsache, sie sind im Netz und man kann ihn dafür irgendwie interviewen. Und was wir auch machen ist, man fragt diese Leute dann immer so, hier, wo du gerade hier bist, sag doch mal, wen wir demnächst mal vorstellen wollen. Das letzte Mal haben wir Samira von Kochwelt gefragt und die empfiehlt...
Jawohl, vom Medienjournal das Film- und Bücherblog, weil ich von ihm immer sehr gute Film- und Bücherempfehlungen bekomme und ja, er auch in meinem Blog eine helfende Hand ist.
Aha, na dann wollen wir doch mal gucken, was da so passiert. Hallo und guten Abend, Wolf.
Hallo, guten Abend, Markus.
Da müssen wir natürlich erstmal die Beziehungen zwischen dem vorherigen Blogger privat genau aufdecken. Du machst eine helfende Hand in dem Blog. Was genau heißt das?
Das heißt, dass ich viel für den technischen Hintergrund zuständig war. Und jetzt kann ich es ja verraten, das ist auch meine Freundin. Und von daher war sie da vielleicht etwas subjektiv vorgefärbt bei ihren Empfehlungen.
Um Gottes Willen. Und das jetzt im Radio, das ist ja quasi Ausnutzung öffentlich-rechtlicher Strukturen. Das wird bestimmt ein Nachspiel haben. Aber bereut man das jemals, dass man sagt, so hier, ich helfe dir bei einem Blog?
Es gibt Momente, da bereut man das wirklich. Das ist natürlich immer mit viel Arbeit verbunden. Auch schon der eigene Blog verursacht viel, viel Arbeit und ich habe den Zeitaufwand gerade am Anfang total unterschätzt. Und wenn man dann noch mehr erledigen muss, dann ist es manchmal ärgerlich, aber eigentlich macht es immer Spaß. Also wirklich bereut habe ich es nie.
Musst du jetzt auch sagen.
Das hört bestimmt mit.
Entschuldigung. Medienjournal, warum nennt man seinen Blog so? Weil ich finde, es hört sich nach so sehr, also sehr super seriös an. Hallo und guten Abend, hier ist das Medienjournal.
Ja gut, also dass es so seriös klingen soll, hatte ich dabei gar nicht im Blick. Das ging jetzt eher davon aus, dass ich erstmal geschaut habe, welche Domains noch frei sind. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, Journal ist ja ein Logbuch oder ein Tagebuch und ich möchte über Medien schreiben. Und wenn man das verknüpft, kommt dabei Medienjournal raus. Und weil die Adresse noch verfügbar war, habe ich gesagt, das machen wir jetzt so, bevor du da jetzt noch lange rumüberlegst.
So sind ja viele Blognamen entstanden. Du schreibst lieber über Filme oder lieber über Bücher?
Im Moment lieber über Filme, merke ich, aber eigentlich kann man das so pauschal nicht sagen. Ich schreibe halt über alles sehr gerne, sonst hätte ich mich nicht dazu entschieden, einen Mischblock zu starten. Mhm. Aber Filme geht mir oft einfacher von der Hand, weil durch das Visuelle, was noch dazu kommt, kann ich schneller und einfacher was darüber schreiben als bei Büchern, wo es ja auch viel darum geht, den Stil zu analysieren oder noch irgendwie die Metaebene, ob der Autor damit noch was Besonderes aussagen wollte. Und Filme kann man schon mehr so von einem subjektiven Fanboy-Standpunkt aus einfach nur toll finden und sagen, den Schauspieler finde ich klasse, die Effekte waren super und das geht dann oft einfacher.
Hast du, ich entnehme dem, dass zumindest bei den Bücherartikeln sozusagen ein gewisser Anspruch Pflicht ist, hast du auch Artikel, wo du sagst so, nee, das ist mir nicht gut genug, ich veröffentliche das jetzt nicht?
Theoretisch all die Artikel, die im ersten halben Jahr erschienen sind, sind mir nicht gut genug und ich würde sie heute nicht veröffentlichen, aber sie sind halt da und es wäre auch blöd, sie zu löschen. Ja, ich veröffentliche Artikel natürlich erst dann, wenn ich damit auch so zufrieden bin, dass ich sage, damit kann ich an die Öffentlichkeit treten. Ein gewisser Anspruch an sich selbst sollte schon mit dem Bloggen verbunden sein, weil sonst wird das alles Mist, was dabei rauskommt.
Weißt du, wie viele Leser du hast oder hast du rege viel Kommentare?
Die Kommentare halten sich eigentlich noch in Grenzen, da gibt es andere, aber die deutlich stärker frequentiert werden von Kommentatoren, aber da bin ich auch selber immer etwas schlampig mit dem Beantworten, also vielleicht müsste ich da nochmal aktiver was tun, um das zu verstärken. Aber Leser kann ich doch sagen, das sind jetzt immer 200, 250 Leute am Tag, die vorbeischauen und da bin ich schon sehr zufrieden mit. Und natürlich habe ich auch meine Stammleser und Kommentatoren, mit denen ich im regen Austausch stehe.
Zum Beispiel deine Freundin, die sonst einen bösen Blick bekommt, wenn sie nicht kommentiert.
Die kommentiert bei mir tatsächlich eigentlich nicht.
Was? Wann schreibst du denn? Wann bloggst du denn eigentlich? Gibt es eine bestimmte Tageszeit?
Immer abends. Ich bin Vollzeit berufstätig und von daher geht alles, was mit dem Bloggen zu tun hat, erst um 18 Uhr los. Und dementsprechend kommen meine Artikel dann auch im Zeitraum zwischen 18 und 22 Uhr, je nachdem, wie viel Vorarbeit ich noch leisten muss.
Und was arbeitest du da so?
Hauptberuflich. Mhm. Da bin ich gelernter Kaufmann und mittlerweile Betriebswirt. Da bin ich mehr so im Personalmanagement und in der Buchhaltung eingespannt. Also völlig konträr zu dem, was ich auf dem Blog tue.
Gerade wegen dieser Konträrheit, überlegst du manchmal, dass man vielleicht noch mal was ganz anderes macht? Oder ist das wirklich sozusagen, ist das Blog dann Auslauf genug oder wie man das sagen will?
Ja, der Gedanke ist natürlich immer mal wieder reizvoll, noch was in die Richtung gehen zu machen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dieser Kombination aus so einem bodenständigen Job, der mir dann eben auch mein Auskommen sichert und dem Blog, wo ich mich dann austoben kann, ohne mich an irgendwelche Regeln und Grenzen halten zu müssen. Und das kombiniert sich eigentlich ganz prima.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ja, natürlich.
Heißt es der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook-Accounts hast du denn insgesamt?
Facebook-Accounts?
Naja, also so Seiten und sowas. Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Casual Gamer.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt, soweit möglich.
Freiheit oder Sicherheit?
Sicherheit.
Was denkst du, wenn deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Je nachdem, was es für ein Eintrag ist, entweder ja, das ist dir ganz gut gelungen, sehr schön formuliert, oder eben auch mal, oh Gott, warum hast du das bloß damals so geschrieben?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Welches Blog, welchen Podcast, wegen welchen sonst irgendwas im Netz sollen wir in der nächsten Sendung an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen?
Also da kann ich euch den Bullion ans Herz legen mit seinem Blog Tonight is Gonna Be a Large One. Das ist einer meiner der betreibt auch einen Filmblog und war einer meiner ersten richtig aktiven Leser und Kommentatoren und hat mich über die Jahre hinweg also immer wieder in dem, was ich tue, bestärkt und war auch immer so ein Stück weit Vorbild, weil er eben in einer ähnlichen Schiene sich bewegt und auch immer mal wieder über Bücher schreibt. Und auch wenn ich ihn noch nie getroffen habe und nicht mal seinen echten Namen kenne, verbindet uns fast schon so etwas wie eine Freundschaft. Und von daher kann ich nur empfehlen, den Blog.
Die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst?
Das wäre dann die Gorana von der Ergothek, auch ein Filmblog, den ich sehr gerne lese, weil sie immer mit sehr viel Leidenschaft und Herz bei der Sache ist und es macht immer Spaß, ihre Einträge zu lesen und ihre Meinung zu den Filmen mit meiner eigenen abzugleichen.
Welche Frage haben wir, und das ist die letzte Frage, vergessen zu stellen?
Natürlich, ob ich einen unverschämt gut bezahlten Job bei euch bekommen möchte, der wenig Zeitaufwand erfordert und am besten von zu Hause aus erledigt werden kann.
Das ist eine Frage, die wir tatsächlich im Repertoire nicht vorgesehen haben und das wird auch weiterhin so bleiben, fürchte ich. Aber, Wulf, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und viel Spaß weiterhin im Medienjournal-Blog.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
So, könnt ihr gerne hingehen. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de und euch mal durchlesen. Da gibt es wirklich viel, viel Material.
Mich als Zeit bereit, in und out und rein und aus dem
Neustart auf Standby heißt der Song und Christoph Schrag, der Moderator der Sendung Unsigned, wo jeden Sonntag 18 bis 20 Uhr Unsigned Bands, also Bands ohne Plattenvertrag, sich vorstellen, hat gesagt, die würden diskurspoppige Musik machen, was ich ein sehr, sehr schönes Wort finde. Und wenn ihr noch mehr Umschreibungen und Gespräche mit der Band hören wollt, könnt ihr das gerne tun. Morgen um 18 Uhr sind die nämlich zu Gast bei Christoph Schrag in der Sendung Unsigned. Damit sind wir fast schon am Ende dieser Sendung angekommen. Eine Netzmusik habe ich noch für euch und die kommt von Bad Panda Records und unser Musikredakteur Roni Radek ist ganz aus dem Häuschen, weil er sich fragt, wie die dazu kommen, jede Woche quasi, also wirklich sehr, sehr oft neue, gute Musik aus allen Ecken der Welt irgendwie aufzutun. Er weiß es nicht, aber er ist natürlich begeistert, weil wir sie dann hier spielen können. Und diesmal ist Julian Earl, den sie aufgetan haben, auch noch sehr jung, ist 17 Jahre aus den USA, baut wahnsinnig gute Elektro-Songs, die einfach nicht mehr aus dem Ohr verschwinden wollen. Wir hören gleich mal rein. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Und lasst euch überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! Thank you.
Fritz. Und das hört man.